die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen.
Hoi Nagi.
Gianelli.
Und hallo Marc.
Hoi, grüß dich.
Wir haben heute einen Gast bei den Weinbrater, und zwar einen, der zu einem regelmäßigen Gast wird. Wer uns regelmäßig hört, hat den Gast auch schon mal gehört. Das ist nämlich der Marc Almert, Sommelier und Geschäftsführer von Boro Lacqueville. Hallo Marc.
Hi, danke, dass ich da sein darf.
Und was macht denn der Marc bei uns? Ja, wir haben mit ihm ein Format zusammen ausgedacht, und dort soll es ja um seine Expertise gehen, nämlich ums Food Pairing. Und das Format nennen wir Perfect Match mit Marc Almert. Und in jeder Ausgabe von dieser Serie nehmen wir uns einfach einen Weinbereich vor und schauen mal, was kann man zu dem idealerweise essen. Und für das bringt der Marc immer zwei Weine mit, fairerweise halt aus dem Sortiment von Boro Lacqueville. Er hat aber auch ganz harte Vorgaben gehabt von uns, alle Weine, die er mitbringt, oder sagen wir mal, die meisten dürfen nicht mehr als 30 Franken kosten. Wie schwierig ist das gewesen für dich?
Gar nicht. Also wir haben sehr, sehr viele Weine unter 30, und das ist auch das, was ich privat am meisten trinke, weil es, glaube ich, mit das Typischste für die Region ist.
Ja, und heute geht es um Weisswein, Agi, oder?
Ja, Weisswein, wo man ja am liebsten zum Apero trinkt. Oder wie siehst du das, Marc?
Da mein erster Sommelier-Job in der Riesling-Region war, kann man das sowohl zum Apero trinken als auch zum Essen, zum Gutnacht, zum Morgen. Das geht, glaube ich, immer. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man Weißwein als wertigen Wein wahrnimmt und nicht nur als Apero-Wein.
Woher kommt denn das, dass man immer denkt, Weisswein, das ist einfach ein Apero-Wein und gar nicht darauf kommt, dass man einfach auch perfekt zu essen kann, Menschen?
Ich glaube, dass Rotwein lange als wertiger wahrgenommen wurde, weil das auch eher der Wein war, den man weggelegt hat, bewusst gereift hat, der oft auch ursprünglich teurer war, weil die meisten Rotweine eher mit Holz gemacht werden, was bei Weißwein auch der Fall sein kann, gehen wir später darauf ein, aber nicht immer der Fall ist.
Habt ihr Leute, die zu euch auch in den Laden reinkommen und gezielt nach Weisswein als Essensbegleiter fragen, oder ist da noch ein bisschen Aufklärungsarbeit gefragt?
Beides. Also ich glaube, allgemein brauchst du beim Thema Food and Wine Pairing noch viel Aufklärungsarbeit, daher machen wir auch die Serie, weil viele haben da wahnsinnig viel Angst vor, und das ist, glaube ich, das Falsche. Man sollte da unbefangen rangehen und es einfach als Experiment sehen und Spaß dran haben. Wenn Gäste oder Kunden gezielt nach Weißwein als Speisenbegleiter fragen, haben sie oft noch im Kopf, dass sie das nur zu Fisch, Seafood und weißem Fleisch dürfen. Und das ist auch was, was wir im Laufe der Serie, glaube ich, thematisieren werden. Klar spielt die Hauptzutat eine Rolle, aber viel wichtiger ist eigentlich, welche Soße habe ich, welche Zubereitungsart. Und dann kann man auch wild kombinieren, sei es ein Rotwein zu Fisch, ein Weißwein zu einem Fleischgericht.
Du erwähnst es gerade, Zubereitungsart. Wie ist das, Zubereitungsart und Weincharakter?
Oft entsteht ja durch die Zubereitungsart, sei es Braten, Dünsten etc., eine eigene Aromatik, aber auch ein strukturelles Element beim Essen. Das, was, glaube ich, die meisten kennen, ist, wenn ich was in der Pfanne anbrate, passiert etwas, was die Chemiker eine Maillard-Reaktion nennen. Das sieht man dann zum Beispiel, wenn das Fleisch von rot auf braun wechselt und auch die Haut des Fleisches sich verhärtet. Und das passt total gut zu Tannin beim Rotwein. Es passt aber auch zu Holzausbau. Und dann ist relativ egal, ob der Holzausbau bei einem Rotwein oder einem Weißwein stattfindet. Wenn ich da einen kräftigen, buttrigen kalifornischen Chardonnay zu nehme, dann passt das wunderbar auch zu einem angebratenen Stück Fleisch. Und da ist dann eben wichtig, wie wurde das Fleisch zubereitet, dann vielleicht noch welche Soße. Wenn ich dann zum Beispiel eine Rahmsoße nehme, dann habe ich da auch wieder was Buttriges, Cremiges, und das ist dann ein toller Match.
Du erwähnst vorher auch experimentieren, man soll sich offen behalten. Was ist von dir das wichtigste Element da dran?
Ich glaube, also Experimentierfreude ist enorm wichtig beim Weintrinken allgemein, nicht nur beim Wein zum Essen trinken. Ein tolles Beispiel, was mir meine Ausbilderin gegeben hat, war: Nehmen Sie sich ein Glas Weißwein und probieren Sie alles in Ihrem Kühlschrank durch, vom Joghurt über die Früchte, über ein Stück Käse, über ein Stück Wurst, und schauen, wie das interagiert. Und so ganz banal kann man mal anfangen. Du hast Regeln angesprochen. Es gibt so ein paar Regeln, an denen man sich orientieren kann, aber nicht muss. Das können klassische Pairings sein, wie zum Beispiel Blauschimmelkäse und Portwein. Warum funktioniert das? Wenn man das mal probiert hat, dann versteht man auch andere Käse-Pairings. Oder auch eine Regel, die auf Englisch viel besser klingt als auf Deutsch: What grows together goes together. Oft passen Weine und Speisen, die aus derselben Region kommen, gut zueinander. Das mag zufällig wirken, da gibt es dann aber auch eine gewisse Logik hinter. Und wenn man sich da so ein paar berühmte Beispiele anschaut, dann kann man daraus Regeln oder Tipps ableiten, die einem dann auch bei anderen Kombis helfen. Tendenziell gilt, es funktioniert viel mehr, als dass es nicht funktioniert. Es gibt nicht immer nur ein richtiges Wine-Pairing zu einem Gang. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach sagt, wo docke ich an den Teller an? Und deswegen, wenn ich mir ein Food-and-Wine-Pairing überlege, dann gehe ich da immer aus zwei Richtungen ran. Das eine ist die Aromatik, also welche Kernaromatik bringt die Speise mit? Was ist der dominanteste Geschmack im Teller? Und dasselbe beim Wein, was ist die Hauptaromatik, die Hauptfrucht, die Hauptblumenart, die dieser Wein mitbringt? Und das andere ist dann die Struktur. Das heißt, wie bitter, salzig, süß, angebraten, cremig, frisch ist der Gang. Und dasselbe auch beim Wein, habe ich viel Alkohol, viel Tannin, wenig Säure, viel Holz. Und da versuche ich so ein paar Kombinationen mir dann zu überlegen.
Jetzt hast du das vorher gerade angesprochen. Ich gehöre genau in die Kategorie, wo immer eigentlich Angst haben, beim Foodpairing etwas falsch zu machen oder gar nicht so die Sicherheit, die wir in sich haben, zu sagen, mal, das wird jetzt sicher matchen. Kann ich denn etwas falsch machen, wo wirklich dann sozusagen der Wein so beeinflusst, dass mein Essen nicht zum Wein passt, dass der Wein einen anderen Charakter hat, wenn ich den trinke?
Ich stelle dir kurz eine Gegenfrage. Wie oft ging es denn bei dir wirklich schief, dass du sagst, das war jetzt ungenießbar zusammen?
Ja, schiefgegangen ist es nie wirklich, aber der Respekt davor, dass es irgendwie nicht könnte passen, der ist einfach immer irgendwie da.
Eben, man baut sich selber diese mentale Blockade. Und das erlebe ich ganz oft, weil es geht eigentlich ganz, ganz selten komplett schief. Eine Faustregel, die man sich im Kopf behalten kann, ist, Speise und Wein sollten ungefähr dieselbe Kraft mitbringen. Was meine ich damit, wenn ich jetzt so einen ganz zarten Weißwein habe, der wenig Aromatik hat, eher leichten Ausbau? Beispiel Muscadet von der Loire. Und dazu nehme ich jetzt ein richtig würziges Curry oder ein richtig scharf angebratenes Steak mit einer Pilzsoße, dann werde ich vom Wein wahrscheinlich nicht mehr viel schmecken. Und das ist dann einfach schade. Andersrum, wenn ich einen australischen Shiraz nehme und dazu ein ganz feines Stück Sushi esse, dann merke ich vom Sushi wahrscheinlich auch nicht viel. Und diese Kraftformel, die kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Ich brauche, wenn ich einen kraftvollen Wein habe, eher eine kräftige Speise. Wenn ich einen zarten Wein habe, eher eine leichte Speise und umgekehrt.
Die Erfahrung, die ich gemacht habe, oder was ich extrem schwierig finde, zu kombinieren, ist Gemüse. Wie ist das so bei dir?
Es gibt ja nicht das Gemüse. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Gemüsearten und auch Zubereitungsarten. Das gewinnt auch immer mehr Bedeutung, desto mehr vegetarische und vegane Restaurants es gibt. Also ich glaube zum Beispiel Sommelier im Hildl in Zürich sein ist eine ziemliche Challenge, weil alle klassischen Speise- und Weinkombis kommen eher aus dem Fisch- oder Fleischbereich. Aber da gibt's natürlich dieselbe Systematik. Wie ist die Speise zubereitet? Welche Aromatik setzt sich durch? Ich habe sicherlich seltener das Thema Röstaromatik und auch Fett findet in der vegetarischen Küche nicht so stark statt. Heißt, manche der Alkoholbomben fliegen wahrscheinlich meistens raus. Dafür habe ich viel mehr erdige Töne oft und wir werden ja auch eine Folge machen zum Thema Natur und Orange Wine. Da sind die Matches oft, finde ich, mit vegetarischen Gerichten einfacher, als wenn ich so ein klassisches französisches Fleisch- oder Fischgericht habe.
Du hast jetzt gerade noch Fett angesprochen und Alkohol. Ich meine, der vegetarische Küche haben wir ja auch Olivenöl, wir haben pflanzliche Öl, das sind ja auch Fett.
Fett macht ja wie zwei Dinge mit meinem Gaumen. Zum einen habe ich diesen Umami-Geschmack, was auch so ein bisschen an Creme oft erinnert oder Rahmen. Heißt, das habe ich auch beim Olivenöl und Ähnliches. Das Fett, wie ich es an Fleisch dran habe, das hat ja gleichzeitig immer noch so richtig Power am Gaumen. Also wenn man wirklich mal es nicht wegschneidet, wie manche, sondern mit isst, heißt, da brauche ich dann auch wieder das Thema Kraft im Wein. Bei einem Olivenöl brauche ich nicht wahnsinnig kraftvolle Weine. Da kann ich auch was Zartes, Kräutriges, Weißes zu nehmen. Wenn ich so ein fettes T-Bone Steak habe, wo noch das Fett dran gelassen ist, dann brauche ich schon Wein mit Alkohol, Tannin und Ähnlichem. Weil gerade Alkohol und Fett ergänzen sich sehr gut. Oft, wenn ich eine fettige Speise zu einem alkoholreichen Wein nehme, das kann was aus Australien zum Beispiel sein, wie ein Shiraz, das kann ein Amarone sein, dann wirkt der Alkohol am Gaumen sanfter, als er eigentlich ist.
Jetzt vielleicht gehen wir nochmal so auf eine generelle Ebene beim Weisswein, weil Produktionsweis vom Weisswein erklärt er dann auch, warum er die Charakteristik hat, warum es überhaupt Weisswein ist und warum es vielleicht einfach geschmacklich zu gewissen Food-Kategorien passt. Also wie entsteht denn Weisswein überhaupt?
Fangen wir vielleicht an mit der Weisswein-Traube. Die allermeisten Weisswein-Trauben sind innen drin klar und außen grünlich, bis auf wenige Ausnahmen wie Grauburgunder, wo man dann so einen leichten Bronzetouch drumherum hat, was dann auch später Farbe im Wein geben könnte. Ganz banal ausgedrückt, und jetzt mögen alle zuhörenden Winzer und Winzerinnen das entschuldigen, bei Weißweintrauben ist es eigentlich die einfachste Art, Wein zu machen. Ich quetsche die Trauben oder presse sie, wie wir es nennen, bis ich dann eine Mischung aus Saft und Schalen habe, nehme die Schalen weg, tue den Saft in ein Behältnis, meistens Stahltank, ab und zu Holz, gerade bei hochwertigen Weißwein, warte eine gewisse Zeit lang, filtriere es vielleicht noch und fülle es auf die Flasche. Das war jetzt extrem verkürzt dargestellt. Man könnte da auch mehrere Studien zum Thema machen. Aber eigentlich ist das die einfachste Art, Wein zu machen.
Ja gut, jetzt hast du zwei Weine mitgebracht heute zum Probieren. Wir werden jetzt gerade schnell darauf einsteigen, was das für Weine sind. Vielleicht zuerst mal als Einstieg, warum hast du die zwei Weine ausgewählt?
Ich dachte, ich bringe zwei Weine mit, die möglichst unterschiedlich sind. Beide sehr typisch für ihre Herkunft und ihre Trauben, aber auch typisch für gewisse Stile. Der erste Wein, den wir gleich zusammen probieren, soll einen eher fruchtigen, leichten Stilwein darstellen. Der zweite dann eher einen etwas kräftigeren, auch mit deutlichem Holzeinsatz, so wie man es vielleicht in vielen Gegenden dieser Welt auch findet.
Also gut, ja, dann fangen wir mal mit dem ersten an. Da gehen wir jetzt mal nach Spanien, nach Galicien.
Die allermeisten spanischen Weinbauregionen sind mehr für Rot als für Weißwein bekannt. Und das liegt diese sandigen Böden, die enorme Hitze. Und dann gibt es ein paar wenige, die deutlich mehr Weiß als Rot machen. Da gehören diverse Regionen Galiciens zu. Aber wenn man dann weiter ins Landesinnere geht, in den Teil, wo wir uns jetzt befinden, das sogenannte Goldene Tal, Val de Oras, oder noch genauer Val do Bibey, weil da ein winziges Flüsschen namens Bibey durchfließt, dann ist man wirklich im Herzstück des Godello-Gebiets. Und Godello ist eine sogenannte autochtone Traube. Das heißt, diese Traube gibt es nur in dem Gebiet. Und Godello hat immer so ein paar typische Aromen, die man auch hier findet. Ich habe immer in der ersten Nase relativ viel so Orange. Dann kommt aber sehr schnell was Kräutriges und auch viel Würze. Ich finde, da ist sowohl Kräuter drin, als auch Pfeffer, als auch ein Ticken Safran. Und dieses ganze Potpourri habe ich dann auch im Gaumen gepaart mit einer recht straffen mineralischen Säure. Und das ist das, was ich an dieser Traube so enorm schätze.
Die Godello-Traube, die ist ja auch eigentlich fast komplett ausgestorben, oder? Wo die Traube rausgekommen ist, ist natürlich auch durch Galicien durch und hat das fast komplett vernichtet. Und dann sind da so in den 50er, 60er Jahren, glaube ich, wieder ein paar Winzer gekommen, die wieder an die Traube geglaubt haben. Und seither ist es einfach eine Erfolgsgeschichte geworden für die Region.
Absolut. Und gerade der Winzer, den wir jetzt im Glas haben, hat sicherlich einen großen Teil dieser Erfolgsgeschichte beigetragen. Das ist Rafael Palacios, der jüngste der neuen Geschwister von derselben, ich sag mal, Reihe wie auch Alvaro Palacios. Die beiden haben erst in ihrem Heimatort zusammengearbeitet, in Alfaro, das ist in Rioja, wo vor allen Dingen Rotwein aus Garnacha-Trauben gemacht wird. Und da haben sie auch angefangen, zusammen mit Weißwein zu experimentieren. In Rioja gibt es mehrere Weißweintrauben. Die edelste, in Anführungsstrichen, ist die Viura. Und dort haben die beiden dann zusammen erst den Placet geschaffen, ein sehr hochwertiger Viura aus diesem Teil der Rioja. Und als Rafael das dann quasi gelernt hat, hat er gesagt, er will jetzt woanders seine eigenen Weißweine machen und hat dieses Projekt in Galicien angefangen, wo er sich komplett im Godello verschrieben hat. Wir haben jetzt den Luro do Pollo im Glas. Das ist der Einstieg ins Weingut. Auch so leicht augenzwinkernder Name, weil er wurde immer nach seinen blonden Haaren von seinem Vater gerufen und Luro ist galizisch für der Blonde. Das heißt, der Blonde aus Obolo, aus der Gemeinde, wo der Wein herkommt. Und wenn man mit ihm da durch die Weingärten pest, weil es ist eben grün, es ist mehr Weingarten als Berg, dann sieht man, dass das sehr verwinkelte, sehr steile, sehr historische Terrassen sind, vereinzelt noch mit alten Steinmauern. Das heißt, man sieht auch sofort, dass da viel Handarbeit reinfließen muss.
Und du hast ja den Rafael Palacios mal getroffen auch. Was ist er für ein Typ?
Du merkst bei ihm die Verbundenheit zu den Weinbergen. Also wenn man bei ihm einen einstündigen Termin auf dem Weingut anfragt, dann negiert er den eigentlich, weil er möchte dir nicht nur die Weine zeigen, sondern will erstmal 2 bis 3 Stunden mit jedem, der zum ersten Mal da ist, durch jeden einzelnen Weinberg. Und ich meine jeden einzelnen. Und das ist wirklich faszinierend zu sehen, weil du dann auch recht heftige Höhenunterschiede hast zwischen den einzelnen Weinbergen. Und dann sieht man, je nachdem wann im Jahr man da ist, auch den Unterschied in der Vegetationsperiode. Und das ist ja eigentlich nur wenige hundert Meter voneinander entfernt, aber weil andere Ausrichtung und andere Höhe, ist es ganz, ganz anders. Und da sieht man, wie komplex dieses Thema da ist. Und man sieht da auch sehr viele sehr alte Reben. Alte Reben bringen oft, nicht immer, konzentriertere Weine hervor, weil sie tendenziell weniger Trauben produzieren als eine ganz junge Rebe. Und sie sind auch resistenter gegen zum Beispiel Trockenstress in sehr heißen oder trockenen Jahren. Und da merkt man, dass die ganz großen Weine dieser Welt, weiß wie rot, sind ganz selten aus jungen Reben, sondern fast immer aus Reben, die schon ein paar Jahrzehnte alt sind.
Jetzt steht der wieder vor uns, wir sollten einfach mal trinken und dann herausfinden, wie können wir jetzt den Godello da aus Galicien mit Essen in Verbindung bringen.
Ich finde einfach schon ein geiles Parfüm. Wirklich.
Was spricht dich da an?
Also es ist wirklich eine Fruchtigkeit da, wo für mich sehr auf der, ich sage jetzt eigentlich gelbfruchtigen Seite ist, sehr zitrisch. Hat aber auch so vegetale Ansätze drin. Und das ist einfach so etwas absolut Erfrischendes, was ich cool finde.
Eben, du hast immer diese starke Orangen-Kumquatznote, das ist das Zitrische, was du mich ansprichst. Und dann hast du sehr oft diese Würzigkeit, vor allem Kräutrigkeit. Ich finde, gerade so frischen Thymian hast du enorm viel bei Godello. Und dann, wenn er mehr Luft kriegt, ein bisschen Glas steht, dann kommt noch oft eine Floralität dazu, so weiße Blüten, weiße Rosen. Und das ist enorm vielschichtig. Am Gaumen hast du auch all diese Aromen, finde ich. Vor allen Dingen aber eine spritzige Säure. Man merkt, wie viel Speiche fließt. Und eine erstaunliche Länge dafür, dass es einfach ein einfacher, fruchtiger Wein ist, in Anführungsstrichen, hat er doch einen erstaunlich langen Nachhall.
Also mir gefällt die Kräuterigkeit, die du auch angesprochen hast, die finde ich extrem schön spürbar. Ich finde, man hat es auch mit einem Wein zu tun, der ausgeglichene Aromen hat. Also es ist nicht so, wo das andere überdominiert, sondern es ist eher so, dass im Verlauf vom Trinken sich alles schön ausgleicht oder aneinander anpasst. Ist jetzt auch nicht in einem Blöffi, also es ist jetzt nicht ein Volumenbombe oder so, sondern ist schön, brav, dezent, elegant auf eine sehr angenehme Art.
Ich glaube, dieses kein Blöffi, das trifft sehr gut, weil selbst seine Topweine, die er in Kleinstmengen macht und die dann auch viel intensiver bearbeitet werden im Keller, die sind nicht laut, die sind nicht opulent. Die haben eine enorme Tiefe und Komplexität. Aber Godello hat immer was Zartes. Und deswegen finde ich, ist es auch ein Wein, der, wenn man an Stimmungen denkt, gut an Sommer passt oder eben gut an leichte Seafood-Küche, Fischküche etc.
Und ich meine, wir müssen jetzt ganz ehrlich sein, der Wein ist jetzt doch einen Moment offen. Er hat Wärme bekommen. Und ich finde, wie du sagst, er bewahrt Frische. Und ich habe vorhin gerade noch auf das Etikett gelinsen. Und wir reden von 14%. Um 14%, wo du meiner Meinung nach überhaupt nicht spürst, wo die Zartheit völlig bewahrt und durchzieht. Also finde ich jetzt schon noch recht faszinierend.
Also wenn es so mit dem Wein zu tun, der leichte Kräuternoten, Zitrus-Geschmäcker haben wir draussen gehabt, wir haben gesagt, elegant, innen sanft. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was würden wir zu dem essen? Nagi, du bist ja schon durch Galizien durchgewandert, auf dem Jakobsweg, und du hast ja dort schon eine spezielle kulinarische Entdeckung gemacht in dem Zusammenhang mit dem Wein.
Ja, für mich ist es Pulpo alla Gallega, Herdöpfelscheiben, Paprika drauf, Olivenöl, gut gesalzene Tintenfischärmli verschnitten drüber und dann wäre ich, glaube ich, recht happy.
Also ich bin mit Tintenfisch immer happy und gerade galizischer Tintenfischsalat ist eines meiner Lieblingsvorspeisen. Und ich frage mich dann natürlich immer, das sind wir wieder beim Thema Theorie versus Praxis, warum funktioniert das? Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der auch schon mal in Frankreich auf dem Markt eingekauft hat. Da gibt es oft so Stände, wo man Austern direkt so probieren kann. Und was gibt es da für Weine zu? Da gibt es Chablis, kein Holz, viel Säure, Entre deux Mers, viel Frucht, Säure, kein Holz. Oder Champagner, auch viel Säure und in der Regel kein Holz.
Ich würde sagen, reisen wir mal wieder ein bisschen weg von Spanien und gehen dort über Pyrenäen auf Frankreich über und dann noch ein bisschen rauf und dann sind wir in Burgund und da damit beim zweiten Wein, den du heute mitgebracht hast.
Ich glaube, jeder, der gern Wein mag, mag es Burgund irgendwann. Das ist immer meistens so das Ende der sogenannten Trinkerkarriere.
Oder wo sich es auch leisten
kann. Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus, weil das Problem beim Burgund ist, dass die ganze Welt verstanden hat, dass da in relativ wenig Hektar sehr, sehr große Weine entstehen. Und dadurch sind viele der klassischen Appellationen für Chardonnay und für Pinot Noir sehr, sehr teuer geworden. Aber auch innerhalb des Burgunds gibt es noch viele Ecken, die nicht jeder entdeckt hat. Dazu gehört unter anderem das Mâconnais, das ist mit der südlichste Teil im Burgund. Und dort gibt es eine sehr berühmte Appellation, die Puy-Fissé. Das haben wahrscheinlich viele schon mal gehört, als guten Chardonnay am Fuße des sogenannten Roc Solitré, also ein wunderschöner Felsen, der da wirklich mitten in der Landschaft steht. Aber auch da gibt es in der Nähe noch kleinere Appellationen. Und dieses Weingut liegt an der Route du Puy-Fissé. Heißt, wenn ich von diesem Weingut wegfahre, bin ich sehr schnell im Puy-Fissé. Wie sind wir auf dieses Weingut gekommen? Es heißt Couturier, Marcel Couturier. Unser Einkaufsleiter, der Mario, ein großer Burgund-Fan, war im Frankreich Sommerurlaub und hat einen lokalen Caviste, also einen Weinhändler, gefragt, was hast du aus dem Burgund im Portfolio, was noch keiner kennt? Und dann hat der Caviste ihm eine Flasche Couturier gegeben. Er hat das abends probiert, fand das so gut, dass er nächsten Tag sich die nächste Flasche von einem anderen Wein vom selben Wein geholt hat und sagt, das müssen wir haben. Und dann bin ich mit ihm da hingefahren. Es war wunderschön, weil es war richtig sonnig. Das ist meistens im Burgund nicht, da regnet es relativ viel im Herbst. Und dann hat uns ein sehr junger Mann die Tür geöffnet. Ich bin selbst schon jung, aber bei ihm hatte ich mich wirklich gefragt, ob er überhaupt schon Alkohol trinken darf. Und hat sich als Winzer vorgestellt, der Auxence Couturier. Inzwischen habe ich gelernt, der sieht deutlich jünger aus, als er ist. Der ist jetzt auch schon Ende 20. Aber Auxence und seine Schwester schmeißen da das Weingut, was ihr Vater Marcel gegründet hat. Marcel ist auch weiterhin tätig im Hintergrund. Schon Marcel hat sehr früh auf Bio gesetzt, also nachhaltigen Anbau. Als die Kinder eingestiegen sind, wurde es dann sehr schnell auf Biodynamie umgestellt, was wie so eine Steigerungsform ist. Und sie machen grandiose Chardonnays aus sehr alten Rebstöcken, die eine enorme Dichte haben. Das ist jetzt der Ocelle, wenn ich es richtig sehe, genau, Ocelle ausgesprochen. Da merkt man schon, dass der einen Barrique-Einsatz hat. Das war auch der Grund, warum ich ihn mit dem anderen pairen wollte. Wir haben einmal mit dem Luro einen sehr fruchtbetonten Weißwein und jetzt mit diesem verhältnismäßig typischen Burgunder ein eher cremiges Beispiel. Da wäre ich neugierig, wie ihr den findet.
Also im Vergleich zu den Mâconnais, die ich sonst kenne, ist das wahnsinnig vollmundig. Das hat wirklich eine wunderschöne Breite. Es ist etwas, wo ich glaube, der Gaumen auch schmeichelt tut, weil es in sich so wunderbar rund ist und nicht, ich sage jetzt so, eine gewisse Stalinität hat, also so die Stahligkeit, die Mâconnais sonst auch haben kann. wenn er so sehr auf der Säure ist. Hat aber eine wunderbare Frische, eine wunderschöne Gradlinigkeit aber auch. Und ein Wein, der trotz seiner Komplexität, mir kommt nur das Wort Grad in den Sinn, ist. Er ist im Gegensatz zum Godello viel weniger aromatisch, viel weniger ausdrucksstark in der Nase und am Gaumen.
Man kann sagen, es ist jetzt nicht ein grosser Chardonnay, aber irgendwie ist er für mich so gerade an dem Gate zu, er ist auch super zahlbar, unter 30 Franken, völlig ein toller Chardonnay für das Geld aus dem Burgund. So, er kratzt so wie quasi noch an dem Glasboden, wo nachher die grossen Gewächse sich irgendwie bewegen, aber der perfekte Sweet Spot für mich so.
Macon war in der Vergangenheit oft bitter bei vielen im Vergleich zu den Weinen weiter aus dem Norden. Ich vergleiche es jetzt mit sowas wie Meursault oder Puligny. Das sind die bekannteren. Macon macht sich aber enorm gut. Es gibt inzwischen viele Winzer, die da deutlich besser sind als früher. Und noch sind sie bezahlbar. Ich fürchte, es wird nicht lange so sein, aber im Moment schon noch. Und Macon ist vor allen Dingen Wein. Ich gehe in Frankreich tendenziell lieber ins Bistro als ein Sternerestaurant. Warum? Weil du da eine sehr einfache, traditionelle Küche kriegst mit sehr, sehr guten Produkten und sehr gutem Handwerk. Und Macon ist ganz oft auf den Weinkarten, oft auf dem Offenausschank, weil es enorm gastronomische Weine sind. Und er hat für mich auch was sehr Erdiges. Und das ist was, da will ich was zu essen, da will ich Pilze zu, da will ich ein leichtes Fleischgericht, wie Beispiel Poularde oder so, was man da essen würde.
Würdest du eine Rahmsoße dazu?
Eigentlich schon, ja, weil ich finde, dieses Cremige passt gut. Und auch wenn ich ein Fischgericht nehme, dann sowas Klassisches wie eine Sole Meunière, einfach eine leicht angebratene Seezunge mit ein bisschen zerlassener Butter. Das wäre wirklich schön, weil ich habe die Röstaromatik von dem Braten oder vom Anbraten, habe dann dieses Cremige vom Holzeinsatz. Und das wäre auch so ein Tipp, den man sich merken kann. Oft, wenn was angebraten ist, sucht eher Weine mit Holz aus, als welche ohne Holz, egal ob weiß oder rot. Und das, glaube ich, das würde hier wunderschön passen.
Wenn ich jetzt das so höre, bei mir läuft jetzt gerade so der Film Blanquette de Veau ab.
Mhm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Also wirklich, weißt du, ein bisschen Morchel, ein bisschen Kalbfleisch, ein bisschen zart, ein bisschen cremig, ein bisschen...
Und Louis de Funès serviert, ja.
Genau.
Warum haben wir diese beiden Weine ausgesucht? Das war eigentlich die Idee, zwei typische Weißweinstile zu zeigen. Der Godello aus Galizien, der ist so ein bisschen fruchtbetonter, kein spürbarer Holzeinsatz, viel Säure, viel Mineralität. Im Vergleich zu einem Chardonnay aus dem Burgund, der vom Holz geprägt ist, aber sicherlich auch eine Komplexität durch seine Tiefe und seine Mineralität mitbringt. Was kann ich mir da merken? Bei den frischen Weißweinstilen, wenn ich viel Säure habe, salzige Speisen, Seafood, Fish, go for it. Bei den cremigeren Weinen eher was Richtung Röstaromatik, Rahmsoße, erdige Töne wie Pilze, vielleicht auch ein Fleischgericht, wenn es nicht zu opulent ist. Das passt dann eher zum zweiten Stil.
Ja, das wäre mal eine Reise durch die Welt vom Weisswein und Food Pairing. Lieber Dank, Marc, dass du das mit uns zusammen erörtert hast. Ich habe es sehr, sehr spannend gefunden. Ich glaube, auch für mich, der immer noch viel Respekt hat vor Food Pairing, ein paar Erkenntnisse können rausziehen. Wir haben jetzt auch über sehr viele Food-Vorschläge geredet und wir machen es jetzt jeweils so bei diesen Perfect Match-Folgen, dass wir immer auf unserer Homepage und auch unserem Newsletter immer zwei Rezepte rauspicken und euch dort noch ein bisschen genauer sagen, welches Rezept zu welchem Wein da passt. Ja, die Serie geht weiter. Die wird uns bis ins nächste Jahr beschäftigen. Wir haben es erwähnt. Jede zweite Folge von der Weinbrater gehört jetzt vorübergehend Perfect Match mit Marc Almet. Und wenn die nächste Folge kommt, dann weihnachtelt es schon ein bisschen. Dann sieht man schon die Weihnachtsbeleuchtung auf der Strasse. Es wird so ein bisschen heimeliger. Es wird festlicher. Und was trinkt man, wenn es fest vor der Tür steht?
Schaumwein.
Genau. Darum werden wir das nächste Mal über Schaumwein reden. Es würde uns freuen, wenn auch ihr wieder reinhört. Bis dorthin eine gute Zeit. Macht's gut, bis bald. Und tschüss Nagi.
Ciarelli.
Und tschüss Marc.
Ciao zusammen.